Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns in Hahn. Heute spreche ich mit Kathrine van Riesenbeck, die in Hahn lebt und hier als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coaching und Homöopathie tätig ist. Sie erzählt davon, wie sich die Pandemie auf unsere Beziehungen auswirkt, wann es Sinn macht, einen Profi zum Gesprächspartner zu wählen und wie wir uns vor allzu großen Sorgen selber schützen können. Wenn auch du eine Geschichte zu erzählen hast oder Feedback geben möchtest, dann schreib mir an mail@hahnerpodcast.de. Und jetzt geht es direkt los.
Hallo Frank.
Hallo Kathrin, freut mich, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast, dich und deine Arbeit hier in Hahn vorzustellen.
Ja, erstmal danke, dass du mir die Möglichkeit gibst und an mich gedacht hast und dir diese wundervolle Idee hast.
Was verbindet dich denn mit Hahn?
Ja, wir sind nach Hahn gezogen mit meinen Kindern, als die ganz klein waren, weil mein Mann hier auch in der Nähe arbeitet und wir einen Ort finden wollten, den Kindern sich frei bewegen können und eine sichere Umgebung haben. Ich glaube, das haben wir hier in Hahn ganz gut gefunden, haben nette Menschen kennengelernt und sind dann hier auch geblieben und habe dann hier auch meine Praxis aufgebaut, schon vor 25 Jahren.
Das ist schon eine lange Zeit, ne?
Ja, eine ganz lange Zeit.
Das heißt, dir und euch gefällt es dann aber auch scheinbar hier in Hahn, ne?
Ja, wir sind immer noch hier, ne? Das kann man noch so sehen. Die Kinder natürlich nicht mehr, die leben jetzt woanders. Die leben jetzt in Düsseldorf, aber die sind auch ihre Wege gegangen. Aber uns gefällt es immer noch ganz gut hier.
Ja, du sagst jetzt, seit 25 Jahren hast du die Praxis. Davor war ja auch ordentlich intensive Ausbildung. Ne? Also du hast ja angefangen sozusagen als Heilpraktikerin oder Homöopathin.
Mhm. Ja, als Heilpraktikerin habe ich eine Ausbildung gemacht, eine medizinische Ausbildung. Dann habe ich eine Ausbildung in Homöopathie anschließend gemacht. Mhm. Nach den 3 Jahren Heilpraktiker-Ausbildung nochmal 4 Jahre, 5 Jahre fast Homöopathie. Und dann habe ich immer natürlich berufsbegleitend Seminare gemacht. Und das war so mein erstes Standbein. Ne? Mhm. Und, hatte ich auch viele Kinder. Und das hat sich, hat sich ganz gut so entwickelt.
Und was hat dich dazu bewogen, seinerzeit mit dieser Ausbildung zu beginnen?
Naja, ich habe meine Kinder ja früh bekommen und hatte natürlich, wie fast alle, die mit Homöopathie in Berührung kommen, ein Aha-Erlebnis, dass meine Tochter eine Windeldermatitis hatte und keine ihr helfen konnte. Und siehe da, hat sie dann Kügelchen bekommen und dann konnte ich zugucken. Nach einem halben Jahr, wie sich plötzlich nach den Kügelchen innerhalb von 4-5 Tagen alles zuwuchs und alles heilte. Und ja, und dann hat mich das gepackt und hat mich dann interessiert und meine Leidenschaft geweckt dafür und meine Überzeugung.
Ja, und trotzdem muss man sich ja dann...
Meine Kinder mit Homöopathie groß geworden.
Ja, und trotzdem muss man sich doch dann aufraffen, ne? Also, was heißt aufraffen? Aber ich meine, von diesem Aha-Erlebnis, da sind ja einige beeindruckt, ne? Also, wir sind ja auch so immer mal wieder auch, sagen wir mal, in der Homöopathie unterwegs und wir haben auch ähnliche Dinge dort erfahren. Aber bei mir war es jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt auch machen, ne?
Okay, jetzt ist das bei mir natürlich anders gewesen. Ich hatte ja noch keinen Beruf, da ich die Kinder zuerst bekommen habe.
Ah.
Und wollte erst soziale Arbeit oder Hebamme machen. Und dann stellte sich jetzt die Frage, was genau mache ich jetzt? Und dann habe ich die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. Das war eigentlich gar nicht so eine lange Frage. Das war für mich irgendwie sofort klar.
Ah ja.
Die ich auch am Wochenende dann gemacht habe, ne, in der Woche gelernt und am Wochenende die Ausbildung gemacht habe, war das dann auch ganz gut vereinbar. Die Kinder waren noch ziemlich klein.
Und du bist ja so jemand, der, glaube ich, dann auch gerne weiterlernt. Also du hast ja dann immer weiter dein Wissen vertieft und bist ja jetzt auch im Bereich Coaching und auch der Psychotherapie unterwegs. Da würde ich auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, ne? Weil ich das total spannend finde.
Ja, nach zehn Jahren Homöopathie habe ich schon gemerkt, dass das Bedürfnis der Menschen auch ist, sich weiterzuentwickeln und manche der körperlichen Beschwerden ja manchmal auch seelische Ursachen haben. Und da wollte ich die Menschen auch gerne begleiten, aber eben auch dann fundiert und habe deshalb eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, ne, die man als Psychotherapeut ja auch braucht. Und die hat 4 Jahre gedauert, fünf. Und dann habe ich angefangen, das umzusetzen in der Praxis. Und ja, das hat sich gut etabliert. Und ich konnte gute Schritte nochmal mit dem Patienten dann gehen, durfte ich dann gehen. Und das ist ein bisschen mein Schwerpunkt geworden. Psychotherapie und Coaching, Beratung, der ganze Bereich, ne? Auch Paarberatung. Ne? Oft waren es auch so, dass wenn es um Kinder ging, dass die Eltern dann mal Beratung gesucht haben und wir das so machen. Und das ist einfach ein ganz interessanter Bereich und spannend und sehr effektvoll. Und das ist dann natürlich toll zu sehen, dass Menschen auch dann tatsächlich was umsetzen können und verändern können.
Das heißt, die Patienten waren bei dir erst einmal wegen eines körperlichen Leidens und dann hast du versucht, homöopathisch zu helfen, hast aber gemerkt, eigentlich ist es auf einer ganz anderen Ebene.
Naja, was heißt andere Ebene? Ist ja alles gleich. Ne? Körper, Geist und Seele sind ja schon eng verbunden und das wissen wir ja, weiß ja fast jeder, ne? Was er Beschwerden bekommt, wenn er seelische Probleme hat und die seelischen Probleme manchmal so schwerwiegend sind, dass es die körperliches Ventil auch braucht. Und die Menschen dann einfach auch weiter dahin zu begleiten, meine Klienten, das ist natürlich auch so ein Wunsch, dass das dann auch gut zu machen und richtig zu machen. Und ich bin ja eher so ein Mensch, der ein bisschen aktiv ist und nicht nur passiv und habe mir natürlich dann auch in der Therapieform was ausgesucht, wo man auch aktiv was verändern kann.
Aha, da erzähl uns gleich bitte was von.
Ja.
Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt 25 Jahre so eine Praxis hat, hier in Hahn, sag ich mal, auch in einer kleinen Stadt, dann leistest du ja für uns hier auch einen wichtigen Beitrag für das körperliche und seelische Wohlbefinden. So würde ich es jetzt mal formulieren wollen. Für die Menschen, die zu dir kommen, sind ja nicht nur Hahner wahrscheinlich, die kommen ja wahrscheinlich auch aus anderen Städten.
Ne? Düsseldorf auch und so,
klar. Aber ich beziehe das immer sehr gerne auf unsere kleine Stadt hier. Ja, also das ist so um die kleine Welt Hahn, wo ich sage, da sind jetzt viele Menschen so aktiv und die bereichern ja alle unser Stadtleben. Die einen künstlerisch, die anderen so wie du fürs Wohlbefinden und andere vielleicht im Ehrenamt oder was auch immer. Du sagtest das jetzt, ist so ein Schwerpunkt die Beratung und das Coaching. Ich glaube, Coaching sagen die Leute lieber als Psychotherapie.
Ne? Es hat eine gewisse Leichtigkeit, das Coaching. Es hat mehr was nach vorne gewandt.
Ja.
Macht es den Menschen leicht. Das ist eine überschaubare und vielleicht von der Akzeptanz her leichter zu anzunehmen.
Mhm. Ohne da jetzt, sage ich mal, aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber warum kommen Menschen jetzt gezielt zum Coaching zu dir?
Ja, die meisten Menschen verfügen schon über eine ziemlich gute Selbstreflexion, das muss man schon sagen. Mhm. Das sind meistens ganz gut, wo die Probleme liegen und was für Probleme sie haben, haben manchmal aber nicht das Werkzeug, das entsprechende, um da was zu verändern. Und ich habe in der Regel Klienten, die wirklich motiviert sind, auch was zu verändern und das auch anzupacken. Und das ist, denke ich, mir der Grund, dass Menschen sich nochmal in Bewegung setzen, weil sie was anders machen wollen, weil sie für sich eine Lösung finden wollen.
Was du da anbietest, du sagtest ja, die müssen dann mitmachen, wie gesagt, da kommen wir gleich noch
drauf. Natürlich sind die Anlässe sind ja total unterschiedlich.
Ja.
Ne? Bei dem einen ist es Scheidung, bei den anderen sind es Ängste oder Blockaden, irgendwie wiederkehrende Probleme, Beziehungsprobleme. Ne? Manche haben auch Depressionen. Das ist total unterschiedlich. Manche kommen auch einfach nur, weil ihre Kinder gerade Probleme haben. Das ist wirklich also sehr, sehr vielfältig. Deshalb lässt sich das gar nicht so über den Kamm scheren. Jetzt habe ich ja mit meiner Art zu arbeiten, ich mache ja sowohl systemische Familientherapie als auch Psychodrama. Und Psychodrama hört sich ja immer so
dramamäßig an.
Dramamäßig an, aber Drama heißt ja einfach nur darstellen. Und Mir ist es immer wichtig, wenn man etwas szenisch aufbaut und in den Rollentausch mit seinem Gegenüber geht, dass man dann die Möglichkeit hat, mehr über das Gegenüber zu erfahren und nicht mehr im Sinne davon, ich muss ihn noch mehr verstehen und ich muss ihn noch mehr Empathie aufbilden, sondern mehr zu verstehen, was den anderen bewegt und was den anderen motiviert und vielleicht zu dem Konflikt dabei getragen hat und aus diesem Verständnis heraus neue Wege zu finden, miteinander in Kontakt zu kommen und miteinander Lösungen zu finden. Und das ist immer wieder die effektivste und für die meisten Klienten der größte Aha-Moment, wenn sie in so einen Rollentausch gemacht
haben. Mhm. Der dann inwiefern da von dir moderiert wird? Also, du kannst ja sagen, setz dich mal auf den Stuhl und jetzt erzähl mal.
Ja, ich bin
mal.
Dann der Interviewer quasi, so. Der Reporter wie du jetzt, ja. Weißt du, das bin ich dann in dem Moment. Ne? Guten Tag, ich wollte Sie mal kennenlernen, erzählen Sie mir mal was über sich, wie ist denn Ihre Sicht der Dinge, ne? Auf das und was bringen Sie mit in Ihrer Biografie und was sind die Erfahrungen und so weiter.
Mhm. Und das nennt man dann Psychodrama.
Naja, das, ja, Rollentausche gibt es bestimmt, ja. Das kommt aus dem Psychodrama, aber der Rollentausch, den gibt es auch sicher in anderen. Aber es ist das Hauptkriterium des Psychodramas, der Moreno, der das erfunden hat und damals in den 20er, 30er Jahren auch installiert hat.
Auf deiner Homepage, da hast du jetzt auch mal Bezug genommen auf die Corona-Pandemie. Ne? Ja. Da geht es auch nochmal um das Thema Ängste und Sorgen. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich so umtreibt, denn während der Corona-Pandemie, die war ja eigentlich davon geprägt, von sozialer Distanz, für viele Menschen auch von Einsamkeit. Und ich sage auch mal unterschiedliche Ängste, die auch tatsächlich mich berührt haben. Und zwar, als ich im Supermarkt war, beim Edeka, und die Regale waren soweit weitestgehend leer. Das hat irgendwas mit mir gemacht. Das war sowas, das kannte ich überhaupt nicht. Und also allein, dass es Menschen gibt, ich musste den ganzen Tag arbeiten, ich konnte erst abends in den Supermarkt. Und einfach, dass es Menschen gibt, denen das sozusagen sehr egal war, ja, und einfach alles weggekauft haben, was da war. Und das war so die Hochphase im ersten Lockdown, also wo es kein Mehl, kein Brot, keine Milch, keine Hefe und all diese Sachen gab. Ne? Und es gab nichts mehr. Ich habe dann irgendwann irgendwas in den Korb da getan, damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe was. Das hat bei mir auch so eine Angst geweckt. Ja, so eine diffuse Angst vor irgendwas. Also irgendwie, ich gehe jetzt gleich leer aus und ich muss mich vor allem um meine Familie kümmern. Ja, also das macht auch heute tatsächlich noch was mit mir. Das ist jetzt fast 2 Jahre her und trotzdem habe ich jetzt habe ich gesagt, in die Situation will ich nie wieder reinkommen. Ich habe jetzt nicht gehamstert, aber ich habe, sagen wir mal, als sich die Situation entspannt hat, so sukzessive mir dann auch einen Vorrat angelegt, ne, für bestimmte Produkte, die ich einfach gerne haben möchte. Also Corona hat ja schon viele Menschen auch verändert oder die Situation natürlich grundlegend verändert. Und ich finde, das hat auch was mit den Menschen gemacht. Also viele haben ja schon Angst, wenn sie irgendwie in eine größere Gruppe kommen oder wenn man sich irgendwie dann doch mal im Freundeskreis mal wieder umarmt, jetzt wo das vielleicht auch wieder möglich ist. Also da sind auch viele sehr zurückhaltend. Merkst du das so in deiner Praxis?
Ja, was Corona, was du ja auch selber gesagt hast, was ganz spannend ist, dass Corona dazu geführt hat, dass Menschen anders auf den anderen gucken. Mhm. Na, so hast du jetzt gerade auch gesagt, dann bin ich durch die Geschäfte und dann haben andere Leute keine Rücksicht genommen und das alles leer gekauft. Ne? Mhm. Die Annahme also schon von dir zu denken, dass da irgendjemand keine Rücksicht genommen hat, das ist ja jetzt erstmal eine Hypothese, weil es kann sein, dass alle anderen, die vorher einkaufen, das Gleiche wahrgenommen haben wie du. Oh Gott, alle kaufen Klopapier, ich werde auch Klopapier kaufen, weil ich habe nur eine Packung dazu. Und wenn alle plötzlich gleichzeitig Klopapier kaufen, gibt es eben keins. Und dann ist das so eine Hysterie, du musst Klopapier. Mhm. Ne? Aber dass der andere plötzlich das bedrohliche Gegenüber ist, statt des unterstützenden Gegenüber, das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die Corona in weiten Teilen der Welt wahrscheinlich ausgelöst hat und wovon wir uns wieder verabschieden müssen, die Regulation des Gegenübers und wieder mehr mit uns Und viele Menschen sind erstmal mit Problemen konfrontiert worden, die sie latent vielleicht sowieso haben und die durch die Corona-Lage ja verschärft wurden. Und diese Isolation und dieses Beurteilen des Gegenübers hat das natürlich auch verschärft, ne? Dass in Verunsicherung gekommen sind. Ne?
Ja, also auch die Gräben in der Gesellschaft, die sind ja dann auch, ich sag mal, das kann man ja auch gut an der Impfdebatte dann irgendwo festmachen. Ne? Also wo man schon sieht, da haben sich ja Fronten teilweise innerhalb von Familien sehr stark verhärtet oder auch im Freundeskreis. Ich habe das Thema hinterher ehrlich gesagt gemieden im Freundeskreis, weil da gab es halt auch aus guten Gründen welche, die haben sich impfen lassen und welche haben sich nicht impfen lassen. Ich finde auch, das ist auch das Recht eines jeden Einzelnen, das selbst zu entscheiden. Nur die, es hat dann eigentlich immer den Abend versaut, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ja, das ist das mal, was ich meinte. Es kam dann zu einer Beurteilung über den Standpunkt der anderen. Also das, ne, man urteilte nicht irgendwie so einfach nur, ich mache das so und wie machst du das? Aha, und fertig. Ne?
Nee, das ging gar nicht.
Sondern das ging plötzlich nicht mehr. Und das wäre natürlich schön, wenn wir das wieder gewinnen könnten. Mhm. Und wenn gerade die Kinder, die in den letzten 2 Jahren das sehr erlebt haben, jetzt von ihren Eltern wieder vorgelebt bekommen werden, die Welt ist doch größer und von Toleranz und Unterschiedlichkeit geprägt. Ja, natürlich waren meine Klienten auch damit konfrontiert, mit Einsamkeit, mit Verlust, Kinder, die ja zum Teil ja auch dann isoliert waren, ne, weil dann so Sachen waren, trifft sich der eine mit einem Freund, aber wenn man vorher mal zu dritt war, dann plötzlich ist man dann der aber nicht gewählt wird. Also solche plötzlich so Ausgrenzungsthemen, die gab es, ne? Das, ja, und dann wieder zu finden, nochmal so ein normales Maß zu finden und sich zu erinnern, was hat mir denn sonst immer gut geholfen, wenn ich Probleme habe, was habe ich selber an Ressourcen, was habe ich selber schon über mich gelernt und was hat sonst immer gut geholfen, was kann ich mir Gutes tun, das nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten, das war wichtig. Mhm.
Wurden denn dadurch jetzt in diesen 2 Jahren deine Klienten auch teilweise dann jünger, die zu dir gekommen sind?
Nee, ich habe immer einen ziemlichen Durcheinander, okay, durch alle Altersgruppen.
Ja, okay. Ne? Ja.
Ich hatte früher vielleicht noch mehr kleinere, das habe ich ja nicht, weil mein Schwerpunkt jetzt auf Beratung liegt und das mache ich ja nicht mit Kindern. Ne? Ich denke, Kinder und Jugendlichen haben noch mal einen anderen Kinder- und Jugendtherapeuten.
Jetzt gibt es ja einmal, sag ich mal, so die konkreten Ängste. Also ich drücke das alles falsch aus, das weiß ich, ne? Aber so aus meinem Laienhaften.
Glaube ich nicht.
Also
ja, so ist doch auch gut.
Also so diese konkrete Angst, sage ich jetzt mal so, zum Beispiel, bleiben wir nochmal bei der Corona-Pandemie, der Vereinsamung, ne? Oder meine sozialen Kontakte gehen flöten oder ich überwerfe mich durch Diskussionen im Freundeskreis und verliere da gute Freunde, vielleicht auch durch so eine blöde Diskussion mit dem Impfen. Und es gibt meiner Meinung nach auch so diffuse Ängste. Also ich bleibe jetzt mal so beim Thema Klimawandel. Ja, das ist ja also so eine latente Bedrohung, die kann man so schwer greifen, die ist irgendwie immer da und viele Menschen demonstrieren da ist viel Bewegung drin oder halt auch diese Pandemie im Allgemeinen und es könnte ja noch viel schlimmere Pandemie geben oder jetzt eben auch der Ukraine-Krieg, also Angst vor einem dritten Weltkrieg, ist eigentlich auch schon fast eine konkrete Angst, aber gibt es da Unterschiede in der Beratung? Also wenn ich jetzt sozusagen mit meinem Partner einen Konflikt habe und da Probleme habe oder ob ich mit solchen diffusen Ängsten konfrontiert bin und die mich verunsichern?
Es gibt eine ganz realistische Angst. Ne? Mhm. Es gibt eine Realität, in der wir leben. Mhm. Ne? Und man kann jetzt nicht so tun, dass ob jetzt die Sorgen, ob der Ukraine-Konflikt ist, als ob die irgendwie aus der Luft gegriffen wären und man sich das einbildet und man soll sich da nur gute Gedanken machen und weg ist das. Das wäre jetzt ja eine unrealistische Haltung, sondern das Leben ist ja, wie es ist. Ne? Und sicher gibt es immer so, es ist auch wichtig, in der Realität zu bleiben, sonst würden ja einfach alle die Augen zumachen bei der Klimakatastrophe und einfach weiter sich verhalten wie immer. Also von daher kann ja auch so eine Angst auch durchaus so einen heilenden Effekt haben, sich zu überlegen, okay, jetzt nehme ich das mal ernst, habe ich einen Schrecken bekommen und jetzt passe ich mein Verhalten an. Insgesamt ist das aber so, dass wenn man sich in Beratung begibt, es immer eine gewisse biografische Arbeit dazu kommt, um zu gucken, was habe ich selber mit im Gepäck und was hat mich geprägt in meinem Leben, weil du auch in der biografischen Arbeit unter Umständen ja auch Ressourcen findest. Mhm. Ne? So. Und auch nochmal zu verstehen, die Konflikte, die ich jetzt habe, habe ich die zum ersten Mal? Oder sind das eigentlich, dahinter stehen auch andere Menschen, die ich, mit denen ich in meinem Leben schon Konflikte habe? Die Einsamkeit, mit der ich jetzt konfrontiert wurde durch Corona, ist das das erste Mal in meinem Leben? Oder habe ich das Thema eigentlich immer schon gehabt? Nur ich habe vielleicht leichter mich drumherum schleichen können, weil ich, weiß ich nicht, ständig unterwegs war und das so nicht gemerkt habe, dass ich nicht so enge Bezugspersonen habe. Muss man ja einfach, deshalb ist es sehr unterschiedlich. Mhm. Und ob das jetzt diffuse oder konkrete Ängste sind, macht eigentlich nicht so viel aus, sondern man muss gucken, wie es im Leben aussieht. Angst ist, kann auch ein Platzhalter sein. Ne?
Angst kann ein Platzhalter sein.
Ja, also es gibt ja diese Ängste vor, weiß ich nicht, kennt man ja, ne, von Jack Nicholson, der dann über die hat Angst, das anzufassen oder jenes anzufassen oder dies oder jenes. Dann muss man mal gucken, wie sieht es eigentlich mit dem Leben aus, das derjenige lebt? Erzählen Sie mal ein bisschen, wie gestaltet sich Ihr Leben denn? Und dann stellt sich heraus, okay, da gibt es auch ein paar Hausaufgaben.
Ah ja. Mhm.
Und wenn die manchmal gelöst sind, die Hausaufgaben, dann verliert sich die Angst.
Ab wann ist denn deiner Meinung nach so ein professionelles Gespräch oder so eine professionelle Beratung das Richtige? Ich sag mal so ein gewisses Unwohlsein oder wenn ich vom Supermarktregal vor dem leeren Supermarktregal stehe und da so eine so Beklemmung habe, da bin ich jetzt noch nicht dazu gegangen. Was ist so dein Tipp? Wann sollte man sich mal einen Profi als Gesprächspartner suchen?
Also ich bin ja eher dafür, wenn man ein Pflaster braucht, dann nimmt man eins. Was soll man es bluten lassen? Und ich glaube auch, dass es manchmal sinnvoll ist, kurze Einheiten zu wählen und nicht zu warten, bis es ganz schlecht ist. Ne? Ich habe auch viele Klienten, die kommen vielleicht nur 7-mal. Ne? Mhm. Die wollen gar nicht lange warten. Ne? Die merken, ich habe jetzt ein Problem, ich möchte es jetzt auch loswerden. Ja. Ne? Also ich möchte dafür was anderes, möchte ja nicht weiter mit rumlaufen und handeln direkt. Und es ist jetzt nicht unbedingt eine Diagnostik dabei vorhanden von Depressionen oder sonst was, sondern wie wir alle normal neurotisch sind, ne, und unsere Sachen haben und unsere Probleme haben, auch dafür mal von außen drauf gucken zu wollen. Mhm. Das ist es ja so ein bisschen. Einen anderen Blickwinkel auf seine Problematik zu bekommen. Und ein anderes Werkzeug.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? A, diesen Blickwinkel, diesen Richtungswechsel mal zu sehen. Ich finde auch, da kann dieses Psychodrama, glaube ich, gut helfen, ne? Wenn man da so einen Konflikt hat, indem man tatsächlich ja aktiv diesen Blickwechsel mal vornimmt und sich auch mal in diese andere Person hineinversetzt.
Ja, ich habe ja auch irgendwann diese Mediationsausbildung gemacht, weil ich ja auch viel Paare berate. Und da ist es eben auch nochmal gut zu gucken, wie kann ich da den anderen besser verstehen. Ne? Und ich kann den anderen immer dann auch besser verstehen, wenn ich was über seine Biografie weiß.
Ach so, das ist dann auch mit Autobiografie wieder dann verbunden, ja? Ah ja, okay. Und beim Thema Mediation fällt mir nochmal ein bei diesem Corona, also wenn ich da jetzt so diese Gegensätze habe, ne? Impfen, nicht impfen, und das sind jetzt wirklich gute Freunde und ich will die Freundschaft retten, aber zur Mediation kann man wahrscheinlich auch keinen zwingen. Das müssen auch beide dann...
Doch klar. Ja? Was zwingen, natürlich kannst du sowieso gar nichts zwingen, aber man kann mal fragen, immer, was hältst du denn davon, wenn wir mal zu einem Dritten gehen und gucken, was ist da eigentlich los? Mhm. Was ist da passiert, dass wir das wieder hinkriegen?
Eigentlich braucht ja unsere gesamte Gesellschaft so eine Mediation.
Ja. Ja, das stimmt.
Wer könnte das eigentlich so in so einem großen Rahmen machen? So, ist das dann der Bundespräsident oder wie muss man sich das so vorstellen? Weil ich finde, so in ganz vielen Bereichen stehen mittlerweile so ganz große Lager komplett unpersönlich gegenüber.
Ja, das ein bisschen Demut täte uns mal ganz gut, ne? Also ich finde, dass wir vergessen immer wieder, dass da ein Virus ist, über das wir nichts wussten. Und die Ärzte dann auch unterschiedlicher Meinung waren, das muss man ja einfach so sehen, und die Politik sich aber für den Weg A entschieden hat, obwohl es auch hätte einen Weg B gegeben. Wir sehen ja auch, nicht alle Länder sind A gegangen, auch manche B. Und ich fände das jetzt gut gefunden, wenn man das auch gesagt hat, wir gehen mal A, weil wir das uns jetzt so entschieden haben. Wir wissen aber nicht unbedingt, ob das jetzt der beste Weg ist. Also so auch der Politik hätte ein wenig Demut gut getan, irgendwie so zu sagen, wir gehen da jetzt lang, aber wir wissen nicht unbedingt alles. Aber es wurde immer so getan, als ob jeder alles weiß. Und das hat zu dieser Verschärfung der Lage geführt. Ein bisschen Demut zu sagen, wir haben das jetzt gemacht und das hat auch was gekostet, ne? Auf vielen Ebenen. Ja. Und jetzt wird es Zeit, dass wir wieder aufeinander zugehen und vielleicht alle uns mal klar werden, dass wir gar nicht so viel wissen. Zumal wir das Spiel nicht zweimal spielen können. Wir werden ja auch nie wissen, wie es anders gelaufen wäre.
Ja, aber das haben wir ja auch bei der ganzen Klimadebatte, ne? Also da gibt es, ich habe so das Gefühl, da werden auch unterschiedliche Gruppen so gegenseitig ausgespielt. Da gibt es dann auch welche, die dann so bockig sind und verweigern und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich mache einfach so weiter wie bisher. Fridays for Future, die sind dann halt sehr klar in ihren Forderungen dann auch teilweise, ich sage auch in den berechtigten Forderungen. Aber was so fehlt, ist irgendwie so ein gangbarer Mittelweg, der so irgendwie alle mitnimmt. Ja, also ich finde, das sind so unversöhnlich, diese Leute.
Fridays for Future ist ja die Jugend und es ist ja die Welt und die Zukunft der Jugend, die gefährdet ist. Und wenn es Veränderungen braucht, dann braucht es auch welche, die die einläuten und fordern. Das ist ja sicher noch nie anders gewesen. Das, finde ich, kann man nicht unbedingt vergleichen mit der Pandemie. Weil da gab es jetzt plötzlich Gesetze und Ausgrenzungen. Das erleben wir in der Klimapolitik nicht, ne? Wir haben noch nicht gehabt, wer einen dicken Wagen fährt, der darf aber nur sonntags fahren.
Nee.
Weil er den dicken Wagen hat. Ja. Ne, da gibt es jetzt das, also da gab es gar keine Ausgrenzung und keine Beurteilung, sondern es gibt ein gemeinsames Bemühen und der eine bemüht sich mehr und der andere bemüht sich weniger. Bei Corona haben wir ja ganz andere Effekte gehabt.
Ja, ja. Ja, da wurden ja auch bestimmte Menschen sozusagen von dem gesellschaftlichen Leben auch komplett ausgeschlossen.
Genau, das hat natürlich einen Effekt, das macht was mit den Menschen. Es wurde getan, als ob eine Bevölkerungsgruppe die andere gefährdet. Und also dass man hat das so ein bisschen begünstigt. Das war, würde man nicht in der Mediation nicht machen. Ne? Man würde versuchen zu sagen, was gibt es denn hier für Standpunkte und wo könnte es einen Mittelweg geben?
Das klingt spannend. Ich finde auch, das wäre mal so ein Versuch wert.
Ja, man könnte auch ein Soziodrama machen, indem man diese Gruppen wählt, dass all die Ungeimpften mal in die Rolle der Geimpften und alle die Geimpften mal in die Rolle der Ungeimpften gehen und sich mal spüren, wie das ist. Ne? Oder vielleicht mal in die Rolle der Ärzte oder auch in der Rolle der Politik und auch vielleicht mal in der Rolle der Polizei. Ja, um ein bisschen zu erfahren, was für ein Dilemma auch jede Gruppe für sich so hat.
Ja, ja, klar. Was war denn so dein schönstes Erlebnis in den 25 Jahren Praxis?
Ja, das habe ich, du hast mir das vorher geschrieben, da habe ich gesagt, ein schönstes Erlebnis.
Ist gar nicht möglich.
Ich habe jeden Tag schöne Erlebnisse, wenn ich arbeite. Tatsächlich finde ich immer wieder, für mich ist es immer wieder spannend, es ist wie ein kleines Labyrinth, mit den Klienten da lang zu laufen und zu gucken, wo ist es denn? Und da zu sehen, wie sich sowas öffnet und verändert und Kraft wieder freigeht, das ist immer wieder toll. Und ich habe natürlich dadurch, dass ich auch so lange schon arbeite, natürlich auch schon erlebt, dass Kinder, die ich behandelt habe, nachher mit ihren Kindern kamen.
Ach, tatsächlich, naja.
Homöopathie.
Ja, schön.
Ist auch so. Das sind so die Erlebnisse der Dauer und ne, so der Ernte. Aber tatsächlich das schönste Erlebnis gibt es gar nicht, weil ich immer wieder schöne Erlebnisse habe. Ich habe tolle Klienten und in der Therapie, die ich auch mache, wird auch mal gelacht und es gibt auch eine gewisse Leichtigkeit. Und von daher gibt es nicht das eine.
Ja, dein Leitsatz, der auf der Homepage ja steht, ist ja verstehen, was den Menschen in seiner Individualität ausmacht.
Genau.
Wie geht das?
Das Ja, das geht ja für die Homöopathie genau wie für die Therapie auch. Herauszufinden, warum hat derjenige oder diejenige denn das, was sie hat und was ist der Beweggrund und wo hakt es denn immer und was braucht es eigentlich noch? Und das ist ja, das ist wirklich genaues Hingucken. Da kann man nicht dann nur Schublade auf und Schublade zumachen, sondern da braucht man so ein bisschen Lust, das genau zu verstehen und nochmal sich erklären zu lassen, damit man es richtig versteht. Weil jeder ist in sich ein schlüssiges System.
Jeder ist ein schlüssiges System
In sich.
in sich, okay? Ich
Und
denke da
deshalb
mal
folgt
drüber
das eine aus dem
nach.
anderen. Ja. Und wenn das ja, und das ist ja herauszufinden, weil dann weiß man auch, welche Hebel könnte man denn mal ansetzen, wenn derjenige eine Veränderung vornehmen möchte. Oder diejenige.
Kannst du sagen, wie lange du so dafür brauchst, um so einen Ansatz zu finden? Also hast du das relativ schnell raus oder braucht man da schon mehrere Sitzungen oder hängt das davon ab, wie diejenige oder derjenige sich öffnet? Gibt es wahrscheinlich gar keine Faustformel,
Ja, doch. Also ich gehöre eher zu der schnellen Truppe, bin mehr so,
ne?
dass das dann mein Temperament und die Klienten und Klientinnen, die zu mir kommen, sind ja meistens motiviert. Ich habe ja eine Privatpraxis. Das führt einfach auch dazu, dass die Menschen wissen, sie müssen auch selber was in den Topf legen, ne, und wollen das auch meistens. Also manchmal wissen die Patienten das auch, dann sage ich so, jetzt muss ich aber auch mal was sagen. Dann wissen sie schon, okay.
Ja, persönliche Frage. Nimmt ein Coach auch mal Coaching in Anspruch?
Unbedingt muss das sein. Ja. Ich finde es ganz traurig, wenn ich Kollegen habe, die das nicht tun. Also man hat ja, ich selber habe ja eine Kollegin, mit der ich auch Heilpraktiker ausbilde in Psychotherapie
Ja.
und mit der halte ich natürlich regelmäßig Intervisionen, dass wir uns austauschen. Und wenn es selber mal Themen geht, dann gehe ich natürlich auch in Supervision oder eben auch in Selbsterfahrung. Ich finde, das gehört schon dazu. Man kann ja nichts verkaufen, was man selber nicht gebraucht. Ne?
Also das war einmal
Mal
Supervision,
platt zu
sagtest du, und
sagen.
das andere war?
Ist eine Intervision, ein kollegialer
Also,
Austausch über Themen. Aber ich finde schon, dass es auch, ja, ich mache ja auch immer Seminare nochmal, ne? Das jetzt Corona nicht, ne? Aber vorher war ich ja auch immer regelmäßig auf Seminaren, um Neues dazu zu lernen, ne? Wenn ich neues Werkzeug habe, das ich dann sofort umsetze und ja, das jetzt PEP war oder Triade, ja. Immer wieder was Neues dazu, damit das auch frisch bleibt, ne? Damit man nicht nur in seinen eigenen Pudding kocht, ne?
Und ich, du bildest doch auch selber aus, ne?
Das mache ich jetzt schon, das ist eine dreijährige Ausbildung. Das ist jetzt der dritte Turnus, den wir gerade ausbilden, auch unter erschwerten Bedingungen wie Corona. Und das ist eine Wochenendausbildung, die im ersten Jahr viel mit Selbsterfahrung zu tun haben, so wie wir das auch haben. Man muss seine eigenen Themen kennen. Sonst finde ich es schwierig, das mit anderen zu arbeiten. Und in der zweiten und dritten Jahr fangen die dann eben an zu leiten und zu agieren.
Das sehe ich auch so, dass derjenige, der therapieren möchte, sag ich mal, für sich selber auch gut aufgeräumt ist und sie für sich selber auch ganz klar ist. Also ich hatte mal vor 25 Jahren oder sowas, da hatte ich, war ich mal bei so einem, ich glaube, der nannte sich Körpertherapeut. Und immer wenn ich da zu seiner Sitzung war, erzählte der mir von seinen Eheproblemen.
Ja.
Und dann kam ich immer nach Hause und dann fragte meine Frau mich, und wie war es? Und dann sage ich, hör mir bloß auf, und, immer Problem geladen und sowas. Da bin ich hinterher auch gar nicht mehr hingegangen. Ich dachte immer so, warum hat er keinen zum Reden? Warum muss ich immer da herhalten? Ja.
Genau, oder warum hast du nichts gesagt? Das wäre natürlich auch in der für dich nochmal eine Erfahrung zu sagen, ich bin jetzt ja eigentlich gerade hier Klient, ich möchte gar nicht so viel hören, möchte mehr erfahren, vielleicht, ne?
Also ich glaube, am Ende habe ich ihm das auch gesagt. Am Anfang war ich selber so ein bisschen überrascht. Erst dachte ich noch, das gehört
Ja,
dazu.
klar. Ja, klar, so ein bisschen auflockern kann das ja auch sein,
Ja.
ne? Ja, aber das sollte natürlich nicht passieren, ne? Man sollte schon mit seinen persönlichen Themen fertig sein und den Klienten in den Vordergrund stellen.
Ja. Jetzt so gegen Ende des Interviews, liebe Katrine, was ist denn so dein Rat an Menschen, die sich aktuell eben auch aufgrund der ganzen Gemengelage jetzt große Sorgen machen?
Na, was ich schon manchen sage, ist es auf jeden Fall die Informationsflut zu stoppen.
Ah ja.
Wir können lesen, wir können hören und wir können sehen. Und ganz klar sind die gesehenen Nachrichten diejenigen, die am schwersten zu verdauen sind. Und so wie man das bei Kindern ja auch macht, die sollen nicht so viel am Computer sitzen, sage ich auch den Erwachsenen, die sollen nicht so viel am Fernsehen sitzen und so viele Nachrichten sehen. Mhm. Na, wir wissen, glaube ich, dass die ältere Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, ziemlich geflutet ist von den ganzen Bildern. Und das gilt auch für unsere Generation. Ich finde, zu viel zu sehen, ohne irgendwelche Einflussmöglichkeiten und Veränderungsmaßnahmen. Die Leute beruhigen sich meistens schon, wenn sie sich nur einmal am Tag die Zeitung lesen oder einmal am Tag die Nachrichten hören. Mhm. Das wäre sowas, um ein bisschen Distanz hinzukriegen. Ne?
Alles klar. Ganz lieben Dank. Ich wünsche dir mit deinen Klienten möglichst wenig Distanz, dass du möglichst nah an das Problem heranrücken kannst. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich für den heutigen Abend. Alles Gute für dich und deine Arbeit
in Hamburg. Danke für das Gespräch. Ja, danke schön.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.